Ja, nicht wundern, das Vortragsthema hat sich geändert. Wir werden nun das Vortragsthema hören. Nachahmer Christi sind kein Teil der Welt. Und der Bruder Wieklepp wird uns damit dienen.
Stell dir einmal vor, du sitzt mit deiner Familie in einem Restaurant und der Kellner hat so die Essen gebracht. Du öffnest die Flasche Wein und bist mit deiner Familie dort in einer wunderbaren Stimmung. Und du hast so deinen vielleicht Gemüseauflauf vor dir oder auch das Schweinefilet Gorgonzola-Soße. Und während du dich da so unterhältst und das Essen genießt, da plötzlich kommt so ein rauchgeschwängerter Nebel rübergezogen. Und ein Reflex setzt ein. Das Internetportal Wikipedia sagt, dass so ein Reflex automatisch sein kann oder angeboren oder aber auch erlernbar sein kann. Und deshalb wollen wir uns heute so darüber unterhalten, was es bedeutet, als Nachahmer Christi kein Teil der Welt zu sein. Gott, dessen Eigenname Jehova lautet, wir sind uns bewusst, dass er die Welt liebt. Aber wir sagten, wir dürfen kein Teil der Welt sein. Ist das nun ein Widerspruch? Auf der einen Seite liebt Gott, Jehova, die Welt, wir dürfen kein Teil sein. Nun, das ist kein Widerspruch, weil das Wort Kosmos, das in der Bibel für das Wort Welt verwendet wird, unterschiedliche Bedeutungen hat. Zum einen beschreibt das Wort Kosmos das ganze Universum. Es bezeichnet aber auch die von Gott, von Gottes Dienern getrennte Menschheit. Wenn wir also davon sprechen, dass Jehova die Welt liebt, meint er die Menschheit im Allgemeinen. Wenn wir uns aber trennen wollen, dann meinen wir damit, dass wir uns von der Menschheit, die Gott entartet ist, fernhalten wollen. Inwiefern tun wir das? Nun, wir möchten heute Morgen hier in den nächsten Minuten so das Beispiel Jesu betrachten, wie er das gezeigt hat. Wir wollen, während wir darüber sprechen, überlegen, welche Bedeutung hatte das Leben Jesu für uns? Wie betrifft uns das? Und welche Änderung muss ich vornehmen? Denn eins ist sicher, wir sagten angeborene Reflexe oder erworbene Reflexe. Und wir möchten heute Morgen lernen, solche Reflexe zu erlernen. Denn wenn man solch einen Reflex hat, nun wozu ist das möglich? Wozu dient das? Das Lexikon sagt, es ermöglicht Lebewesen ein Leben in einer langfristig konstanten Umwelt. Wenn ich also solche Reflexe entwickle. Wir wollen uns also wie Jesus als kein Teil der Welt erweisen. Den Hauptgrund, den finden wir beschrieben im Johannesevangelium. Und alle sind eingeladen, diese Verse mit zu verfolgen, die wir heute Morgen lesen. Johannes 14, Vers 30. Und wer seine Bibel mitgebracht hat, kann sie aufschlagen. Wer nicht, guckt beim Nachbarn mit rein. Johannes 14, Vers 30, um uns bewusst zu machen, was ist der Hauptgrund, so wie Jesus zu sein. Jesus sagt, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn der Herrscher der Welt kommt und er kann mir nicht beikommen. Hier beschreibt Jesus Christus Satan, den Teufel. Er nennt ihn den Herrscher der Welt. Das ist der Hauptgrund, warum wir uns von der gottentfremdeten Menschheit trennen wollen. Aber eins ist klar, Jesus gehörte nicht zu dieser von Satan geführten Menschheit. Er war nicht Teil dieser gottentarteten Menschheit, wohingegen Satan es schaffte, im Laufe der Jahre, auch am Anfang der Schöpfungsgeschichte, der Geschichte überhaupt, Engel von Jehova wegzuziehen in diese von Gott entartete Gruppe. Er schafft es auch bei Menschen und wir können sagen, dass heute die Mehrheit der Menschen in dieser gottentarteten Welt lebt. Aber was zeichnete sich nun Jesus, wodurch zeichnete sich Jesus aus? Jesus war verschieden zu den Menschen seiner Zeit. Er hat sich dagegen gewehrt, gegen diese treibende Kraft, die von dieser Gruppe ausging. Und genauso trifft es uns auch heute. Auch wir müssen diese treibende Kraft dieser Welt Satans entgegentreten. Wir müssen sie meiden. Wir wollen nun vier Aspekte betrachten aus dem Leben Jesu, wie sie uns helfen können, so diesen Reflex zu erlernen, wenn es darauf ankommt, uns von der Welt Satans zu trennen. Schlagen wir bitte zum ersten Punkt Matthäus 4, Vers 8 und 9 auf. Matthäus 4, Vers 8 und 9. Wir blenden uns hier in die Szene ein. Jesus wurde im Jordan getauft, ging in die Wüste, um so ein bisschen darüber nachzudenken, welche Aufgabe jetzt so auf ihn zukommt, als Vertreter Jehovas auf der Erde. Und wir lesen im Vers 8 und 9. Wieder nahm ihn der Teufel mit auf einen ungewöhnlich hohen Berg und zeigte ihm alle Königreiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und er sagte zu ihm, alle diese Dinge will ich dir geben, wenn du niederfällst und mir einen Akt der Anbetung erweist. Wie reagierte Jesus? Er widerstand dieser Versuchung und er widerstand auch der Neigung, sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, hier in dem Moment frühzeitig König zu werden, denn er wusste, er wird es mal. Aber er hätte die Chance gehabt, auch jetzt schon dieses Amt zu bekleiden in universeller Hinsicht. Er hat es auch offensichtlich abgelehnt, eine einflussreiche Stellung abzulehnen. Und er hat sich dagegen gewehrt, selbstsüchtig zu sein, nach Ruhm zu streben und auch ein Ansehen zu haben. Wie ist das mit uns? Wie betrifft uns das? Nun, es mag sein, dass wir vielleicht gute Schüler sind in der Schule. Und dann mag es sein, dass wir dafür auch gelobt werden, geehrt werden. Das ist auch ein natürlicher Vorgang, logischerweise. Die Frage ist nur, wie bewerten wir dieses Lob? Wehren wir uns genauso gegen Ruhm und Ansehen wie Jesus? Oder auf der Arbeitsstelle, möchten wir erster Verkäufer werden? Streben wir solch eine leitende Position an? Und wir reden jetzt gar nicht mal darüber, welche Folgen das hat, sondern einfach nur, wir reden hier über die Einstellung. Jesus Christus lehnte Ruhm und Ansehen ab. Oder auch Ehefrauen, wie ist es bei Ihnen? Auch Sie können durch Ihre Position, indem Sie sich über Kleidung Gedanken machen, sich in den Vordergrund zu stellen oder auch der Meinung zu sein, immer Ihre Meinung sagen zu müssen, wo immer Sie gehen und stehen und sie auch durchzusetzen. Auch hier ist die Gefahr, dass wir in dieses Sogwasser der Welt Satans gelangen. Also Schule, Arbeitsstelle, Ehefrauen. Die Frage ist, setzt bei uns eine Reflex ein? Ein zweiter Gedanke, den Jesus betraf, lesen wir in Johannes Kapitel 6, Vers 14 und 15. Johannes 6, Vers 14 und 15. Als somit die Menschen die Zeichen sahen, die er tat, begannen sie zu sagen, dieser ist bestimmt der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als nun Jesus erkannte, dass sie im Begriff waren zu kommen und ihn zu ergreifen und ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Eine etwas andere Situation. Satan wollte ihn zum König übers Universum machen. Hier war eine menschliche Situation vorgekommen. Die Menschen haben gesehen, er ist anders, er ist einfach anders und sie wollten ihn, vielleicht auch aus logischen Überlegungen, zum König machen. Aber Jesus zeigt durch seine Reaktion, er war neutral. Er wollte dieses Amt nicht einnehmen. Er war in politischer Hinsicht, aber auch in militärischer Hinsicht neutral. Denn im Laufe der Zeit haben sich jüdische Eiferer so ein bisschen als Gruppe zusammengetan, um gegen das römische Joch zu kämpfen. Und auch hier war Jesus neutral. Er hat sich nicht in dieses Fahrwasser begeben. Nein, er vertrat das Königreich Gottes als die gute Botschaft, als das letzte Mittel der Rettung für die Menschheit. Wie betrifft uns das? In welchen Situationen können wir darüber nachdenken? Nun, nehmen wir wieder die Schule. Klassensprecherwahl. Also selbst wenn wir bei einer Klassensprecherwahl mitmachen und da so vielleicht einen benennen und dann auch mit abstimmen, dann ist aber dieser Schritt unterbrochen, indem wir zum Klassensprecher gewählt werden wollen. Weil dieses Amt machen unsere Schüler nicht. Oder wie sieht es aus, wenn wir in einer Gewerkschaft sind? Jeder Christ hat die Entscheidung, aufgrund seines Gewissens zu überlegen, gehe ich in eine Gewerkschaft, Vertreter der Arbeiter oder nicht. Vertreter der Angestellten genauso. Aber wir werden keine öffentlichen Vertreter dieser Organisation werden. Wir werden nicht diese Gruppe vertreten. Es geht sogar so weit, dass wir keine Sympathien für solche Gruppen aufbringen und uns engagieren. Das würde es bedeuten, politisch, militärisch neutral zu sein wie Jesus. Klassensprecher, öffentliches Amt, keine Sympathie. Die Frage ist, setzt der Reflex ein, wenn solch eine Situation auf uns zukommt? Ein dritter Punkt. Jesus Christus war nicht an sexueller Unmoral interessiert. Wodurch zeigte er das? Er zeigte das, indem er diesen moralischen Überlegungen den rechten Platz einordnete. Das geht zum Beispiel auch durch die Moralvorstellungen in der Bergpredigt deutlich hervor. Und er half auch Sündern, er hatte Kontakt mit solchen Personen. Er half ihnen, um ihr Verhältnis zu Jehova wiederherzustellen. Wie ist es bei uns? Wie betrifft uns das? Wir wollen ebenfalls unmoralische Handlungen meiden. Aber die Frage ist, wie weit geht das? Schauen wir uns Geschichten, hören wir uns Geschichten an, lesen wir Romane, schauen wir uns Bilder, Filme an, in denen das verherrlicht wird? Dann hätten wir nicht mehr den Geist Jesu, der sich gegen diese Welt Satans wehrte. Was wäre die Folge davon, wenn wir uns mit solchen Literatur, mit solchen Bildern, Filmen beschäftigen würden? Nun, unser Eifer für unsere Gerechtigkeit würde geschwächt werden. Das ist das Problem und unser Verhältnis zu Jehova würde darunter leiden. Die Frage ist also, die Situation kommt auf uns zu, setzt der Reflex ein. Ein vierter Punkt. Jesus Christus hat immer wieder betont, dass nicht materielle Dinge in dem Mittelpunkt seines Lebens standen. Wir schlagen bitte Lukas Kapitel 12 auf. Lukas Kapitel 12. Wir lesen Vers 23 bis 31. Denn die Seele ist mehr wert als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Beachtet wohl, dass die Raben weder säen noch ernten. Sie haben weder Scheune noch Vorratshaus und doch ernährt sie Gott. Wie viel mehr wert seid ihr als die Vögel? Wer von euch kann durch seinen Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzufügen? Wenn ihr da ja das Geringste nicht tun könnt, warum macht ihr euch denn Sorgen um die übrigen Dinge? Beachtet wohl, wie die Lilien wachsen. Sie mühen sich nicht ab. Noch spinnen sie, doch ich sage euch, nicht einmal Salomo war in all seiner Herrlichkeit so schön gekleidet wie eine von diesen. Wenn nun Gott die Pflanzen auf dem Feld, die heute da sind und morgen in einen Ofen geworfen werden, so kleidet, wie viel eher wird er euch, ihr Kleingläubigen, kleiden? So trachtet er nicht mehr nach dem, was ihr essen und was ihr trinken könntet. Und seid nicht mehr in sorgenvoller Spannung, denn allen diesen Dingen streben die Nationen der Welt begierig nach. Euer Vater weiß aber, dass er diese Dinge benötigt. Sucht ihr doch beständig sein Königreich und diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Jesus Christus aß und trank auch. Aber er macht eins deutlich. Für ihn war dieses Material, dieses Essen, dieses Trinken angezogen sein. Wir wissen, er hatte auch ein offensichtlich wertvolles Kleidungsstück an. Aber für ihn war das alles nicht vorrangig. Die Frage ist, wie betrifft uns das? Wie geht uns das an? Nun, wir müssen uns dafür hüten, so in diesen Zwang hineinzurutschen, zu konsumieren. Und die Welt übt diesen Zwang auf uns aus, Konsumenten zu sein. Ein kleines Beispiel, auch wenn du nur Informationen möchtest. Also wir besitzen seit 26 Jahren keinen Fernseher, ich habe auch keinen Computer, dementsprechend auch kein Internet und unser Telefon hat noch eine Schnur. Aber ist es nicht so, wir haben erst Post von der Krankenkasse bekommen und dann steht da was zum Bonusprogramm. Also erstmal die Einleitung, Sie sind gut informiert und dann steht in dem Artikel gar nichts. Lesen Sie weiter unter de. Ich komme an Informationen nur noch ran, hätte man noch telefonieren können, wenn ich solch ein Internet habe. Oder wenn ich irgendetwas kaufen oder verkaufen möchte, gehen Sie auf unsere Homepage. Das ist ein Zwang, den die Welt ausübt. Und wir müssen überlegen, wie weit lassen wir uns zwingen, damit zu machen. Jesus Christus hat das vorgelebt. Wir wollen daraus etwas ableiten, dass diese materiellen Dinge nicht der Hauptgegenstand unserer Gedanken und Gespräche sein sollen. Und um das so ein bisschen einzuordnen, habe ich hier mal ein Buch dabei, was ich wirklich brauche. Das ist ein kleiner Abschnitt, der uns das mal deutlich macht. Denn wir lasen ja hier im Vers 31, dass Jehova weiß, was wir benötigen. Und genau das ist der Punkt zwischen Wunsch und Bedürfnis zu unterscheiden. Wir lesen hier mal so einen kleinen Abschnitt, ein bisschen länger, aber um das zu verstehen. Unser alltägliches Leben zu vereinfachen bedeutet auch in dieser Hinsicht zu fahnden, in der Entfaltung unseres Lebenspotenzials werden wir sowohl durch Defizite als auch durch Überfluss behindert, hatte Paulus auch gesagt, zu wenig, zu viel hat er auch gehabt. Es gilt also die Balance zu finden zwischen zu viel und zu wenig, zwischen Mangel und Exzess. Das, was wir besitzen oder anstreben, soll die Entfaltung unserer Persönlichkeit fördern und unserer Lebensqualität zugutekommen und uns nicht etwa beschränken oder gar versklaven. Eine ausgewogene Vereinfachung unseres Lebensstils kann unseren Alltag klarer, übersichtlicher und unkomplizierter werden lassen, sodass wir Zeit für das Wesentliche gewinnen. Diese Balance finden wir leichter, wenn wir lernen, zwischen unseren Bedürfnissen und unseren Wünschen zu unterscheiden. Unsere Bedürfnisse sind Ausdruck für die uns individuell gemäße Lebensform, also die Überlebensgrundlage wie Behausung, Kleidung, Nahrung, aber auch unser persönliches Maß an Komfort, vielleicht sogar Luxus. Unsere Wünsche hingegen führen darüber hinaus. Das heißt, das, was wir uns wünschen, ist nicht notwendigerweise das, was wir brauchen, um uns grundsätzlich wohl zu fühlen. Beispiel: Wenn Ihnen das Bedürfnis eigen wäre, einen Platz für sich alleine zu haben, an dem Sie ungestört lesen und sich entspannen können, ist es für Ihr Wohlbefinden letztlich unwichtig, ob Sie sich ein behagliches Plätzchen in einer kleinen Wohnung oder in einer großen Villa schaffen, auch wenn letzteres vielleicht ihr Wunsch wäre. Genau darum geht es. Setzt der Reflex ein? Wir wollen also, so wie Jesus Christus, entschlossen sein, dem Geist der Welt in jeder Hinsicht zu widerstehen. Schlagen wir bitte Römer Kapitel 12, Vers 2 auf, um den Gedanken noch ein wenig auszubauen. Römer Kapitel 12, Vers 2. Auch hier warnt der Apostel Paulus. Und formt euch nicht mehr nach diesem System der Dinge, sondern werdet durch die Neugestaltung eures Sinnes umgewandelt, damit ihr durch Prüfung feststellen könnt, was der gute und annehmbare und vollkommene Wille Gottes ist. Die Philipps-Bibel sagt an der Stelle, lasst euch nicht in ihre Form pressen. Wie können wir uns das so vorstellen, Formpressen? Ich habe hier mal so ein Kunststoffteil dabei. Ich habe vorhin mal so hier und da gefragt, was man sich so darunter vorstellt. Die Jasmina meinte, das wäre ein Füllglas. Die Sabine sagte, ja, so sehen ja auch manche Vasen aus. Und der Paul sagte Reagenzglas. Ja, nun müssen wir uns mal so eine Einrichtung vorstellen. Das spannen wir jetzt also irgendwo in eine Maschine ein. Und dann kommt ein immenser Druck und eine Hitze, die auf dieses Kunststoffteil einwirkt. Und am Ende haben wir eine blaue Saskia Mineralflasche von Lidl. Denn das ist der Grundstoff einer Seltasflasche. Dieses Beispiel soll etwas zeigen. Dieses Ding kann sich nicht wehren. Es ist eingespannt, Druck und Hitze wirken ein und es verändert die Form. Und so sieht eigentlich keine Flasche aus, aber daraus entsteht die Flasche durch Druck und Hitze. Also Philipp sagt, die Philipps-Bibel sagt, lasst euch nicht in ihre Form pressen. Wir kommen da nicht mehr raus. Druck, Hitze würde uns verändern. Und wir wollen überlegen, ob wir vielleicht da irgendwo Schwächen haben. Sei es zum Beispiel, dass wir durch unsere Sprache oder durch unsere Hautfarbe vielleicht noch so doch die Tendenz haben, uns zu unterscheiden, so Vorurteile zu haben, so wie das die Welt hat. Oder haben wir trotzdem noch so irgendwie bei der Kleidermode ein Problem, uns in diese Form pressen zu lassen, das neueste Teil zu haben oder was weiß ich, immer die Farbe der Saison zu tragen, wie auch immer. Oder haben wir vielleicht so ein Problem mit dem Vergnügen? Bei Jesus sagten wir, ja, aß und trank, war auf einer Hochzeit. Das ist ja nicht die Frage, sondern wehren wir uns gegen Vergnügungssucht? Ich weiß nicht, wann ihr nur so eine Versammlung habt, aber so Saturday Night Fever. Oder lass es Freitagabend sein, muss ja nicht Saturday sein. So dieses Ich-bin-immer-unterwegs-Gefühl. Dann wären wir in dieser Form. Dann hätten wir eine Sucht nach Vergnügungen. Oder haben wir vielleicht noch ein Problem, Sportgrößen zu verehren? Wobei, die Größen sind ja nur eigentlich gar keine Größen mehr. Die sind ja alle nur krank. Also bei den Fußballern ist das ja so, also die spielen ja kaum noch. Aber habe ich da vielleicht so eine Tendenz zu sagen, ja, und wir müssen sie verherrlichen, so in diese Form der Welt gepresst zu werden? Dann müssen wir darüber nachdenken, dann müssen wir an diesem Reflex arbeiten. Wir haben jetzt nun so einige todbringende Merkmale der Luft, das heißt ihres Geistes gehört. Diese üble Luft umgibt uns und setzt uns einem solchen Druck aus, dass sie, wenn sie unserem geistig gesinnt sein, wenn da ein Vakuum aufkäme, dann würde diese Luft schnell eindringen. Wie in dem Restaurant, wenn ich da mit meiner Familie sitze und diese rauchgeschwängerte Schwaberluft darüber kommt. Ob wir dem erfolgreich widerstehen, hängt größtenteils davon ab, inwieweit wir das lieben, was rein, sauber und gerecht ist. Und das hassen, was unrein, unsauber und böse ist. Und ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht, dass ich nicht mehr mitrauchen will. Also wenn jemand an der Haltestelle am Bus mit seiner Zigarette kommt, gehe ich weg. Einfach so aus der inneren Haltung, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr mitrauchen. Die gucken dann zwar mal komisch und ich warte noch auf den Tag, wo mich jemand fragt. Und dann sage ich es ihm auch. Weil er dringt in meine Privatsphäre ein mit seinem Qualm. Und genau das müssen wir uns angewöhnen in geistiger Hinsicht. Nicht mehr mitrauchen zu wollen, diese Luft einzuatmen. Lassen wir also auf keinen Fall zu, dass irgendetwas von der üblen Luft der Welt uns als angenehm vorkommt. Der Herrscher dieser Luft, Satan, weiß genau, was nötig ist, um den Sinneswahrnehmungen zu schmeicheln und Begierden auszulösen. Bleiben wir also im Nichtraucherbereich, in Jehovas geistigem Paradies. Und bei Restaurants haben sie es ja nun geschafft, da zumindest so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Wenn wir also einen Schwaden der Luft auf uns zukommen sehen, dann wollen wir ihm aus dem Weg gehen. Nun mag das so sein, dass jetzt ein Jugendlicher sagt, ja, immer nur Regeln, Zwang. Wo ist das Problem, wenn ich mich jetzt also mit der Welt beschäftige? Ich brauche meine Freiheit. Dann mag eine Überlegung vielleicht hier hilfreich sein, eine Veranschaulichung. Denn kaum jemand von uns möchte bevormundet werden und irgendwelche Regelwerk eingespannt werden oder nach einer Liste von Geboten und Vorschriften leben. Aber stell dir mal eine Stadt vor, in der es keine Verkehrsgesetze gibt. Es ist kein Führerschein, keine Fahrprüfung nötig. Jeder kann fahren, wie es ihm gefällt, sogar betrunken. Niemand braucht sich um Geschwindigkeitsbegrenzungen, Stoppschilder, Ampeln, Einbahnstraßen oder Zebrastreifen zu kümmern. Wäre solch eine Freiheit erstrebenswert? Natürlich nicht, denn das Ergebnis wäre katastrophal. Ein Chaos. Verkehrsgesetze schränken zwar ein, doch jeder weiß, dass dadurch sowohl Autofahrer als Fußgänger geschützt werden. Ähnliches verhält es sich mit der Anleitung für unser Leben, die von Jehova kommt. Sie ist zu unserem Nutzen. Ohne sie müssten wir durch Herumprobieren lernen. Und das könnte uns und anderen teuer zu stehen kommen. In solch einer Atmosphäre moralischer Anarchie zu leben, wäre genauso unerfreulich und gefährlich wie das Autofahren in einer Stadt ohne Verkehrsgesetze. Tatsache ist, dass wir bestimmte Regeln und Gebote brauchen, was die meisten Menschen auch ehrlich zugeben. Wenn wir so das Beispiel der Jesu jetzt so betrachtet haben, so einige Szenen aus seinem Leben überlegt haben, welche Situationen könnten auf uns zukommen, wir also daran arbeiten, diesen Reflex zu erlernen, so er noch nicht so vorhanden ist, dann wollen wir Mut schöpfen, nämlich Mut, dass es gelingt, Satans Welt zu besiegen. Schlagen wir bitte Johannes Kapitel 16, Vers 33 auf. Johannes 16, Vers 33. Jesus sagt hier: Ich habe euch diese Dinge gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, Druck, Hitze, Anarchie. Doch fasst Mut, ich habe die Welt besiegt. Und aus diesem Gedanken können wir Mut für uns schöpfen, dass es uns gelingen kann, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir das, was wir von Jesus lernen, umsetzen. Und sicher möchten wir nicht zu denen gehören, die die Luft des heutigen Systems einatmen, da Jehova sowohl die Luftverschmutzung als auch die Verschmutzer in seinem Krieg von Harmagedon beseitigen wird. Welche Erleichterung, wenn die alte Welt vergangen und der Herrscher der Luft, Satan, in den Abgrund geworfen sein wird. Alle, die Jehova lieben und die weiterhin das lieben, was rein, anständig und gerecht ist, werden dann am Leben sein. Jehova möchte, dass sie das erreichen und wird ihnen dabei durch seinen Geist helfen. Er wird ihnen ewiges Leben in einem sauberen, gesunden, neuen System geben. Lassen wir uns dieses Vorrecht nicht entgehen, indem wir etwa die todbringende Luft des alten Systems einatmen. Wie erfrischend es sein wird, die Luft dort zu atmen, in dieser reinen, neuen Welt. Keine todbringenden Schadstoffe, sondern nichts als reine, lebenerhaltende Luft. Das wird auf die buchstäbliche Luft und, was noch wichtig ist, auf den Geist denjenigen zutreffen, die das Vorrecht haben, auf der gereinigten Erde zu leben. Sie werden eine gehorsame, demütige, bereitwillige Einstellung haben. Die Luft der alten Welt, erfüllt von rebellischen, verderbten und gottlosen Einflüssen, wird der Vergangenheit angehören. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Bruder Wiklepp, für deine schöne Veranschaulichung, für deinen schönen Vortrag.